Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Heute mit
Henning Görig
und Markus Weidner. Hallihallo und herzlich willkommen, Henning. Wir haben in dieser Woche am Montag eine interessante Ankündigung von Vodafone gehört.
Es geht weiter. 5G kennt ihr ja schon. Das ist die fünfte Generation des Mobilfunks. Und da gibt es diese etwas seltsam klingende Abkürzung NSA, hat nichts mit dem amerikanischen Geheimdienst zu tun, sondern steht für Non-Standalone, weil das 5G bisher so eine Art 4,5 oder 4,8G war. Und dann denkt sich jeder, wenn es ein Non-Standalone gibt, gibt es auch ein Standalone. Richtig, das gibt es. Und seit heute gibt es das im realen Wirkbetrieb.
Ist natürlich eine feine Sache, muss man sagen. 5G wird eigenständig, funktioniert auch ohne LTE als Unterbau, sag ich mal. Du hast die Presseveranstaltung miterlebt. Wir haben gemeinsam so eine kleine Demo auch schon bekommen unter einem Sendemasten. Was ist dein Eindruck?
Das ist sehr beeindruckend für Leute, die zum Beispiel kurze Pings brauchen, die Spiele spielen, wo es auf Reaktionsschnelligkeit ankommt, oder für Leute aus der Industrie, die da irgendwelche Dinge steuern wollen und wenn der Container auf den Boden aufsetzt und der Kran das nicht mitkriegt, ist das irgendwie doof. Für die ist es natürlich schon ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, also ich habe die Pings ja hier selbst miterlebt. Also im besten Fall war es sogar knapp unter 10 Millisekunden, also bei 9. Schlechtestenfalls waren es tatsächlich 29, das schaffe ich mit 5G NSA tatsächlich auch. Aber so die typischen Werte, so zwischen 10 und 15 Millisekunden, kann man sagen, das ist ja doch schon tatsächlich jetzt so, Mobilfunk ist auch, was die Ansprechzeiten angeht, auf DSL-Niveau angekommen.
Absolut, und das ist auch der Weg, wo es hingehen soll, einfach die Kapazität zu erhöhen, weil ja immer mehr Sachen funken. Früher haben nur die Leute mit dem Handy telefoniert, heute funkt das Auto, irgendwelche Wasserstände, Ölstände oder sonst was, oder draußen im Garten die Blumen funken vielleicht bereits schon, dass sie gegossen werden sollen, oder die Mülltonne auf der Straße funkt, dass jetzt mal endlich einer von der Müllabfuhr kommen soll. Das wird immer mehr Geräte und Kapazitäten brauchen, deswegen müssen die Netze weiter ausgebaut werden.
Ja, und Vodafone, muss ich sagen, war überraschend, waren die ersten, die tatsächlich 5G im echten Betrieb, also für Kunden buchbar sozusagen, angekündigt haben, nur mit Endgeräten. Da sieht's noch ein bisschen mau aus.
Das ist ja immer so, als der GSM-Standard im Jahre 1991, 92 gestartet ist, war GSM die Abkürzung für God Send Mobiles. Lieber Gott, schick uns mal ein paar Geräte. Und das ist immer so. Und als LTE auf das Tapet kam, gab es kaum Geräte. Und als 5G kam, waren auch die Geräte rar. Und jetzt haben wir halt 5G SA. Und es gibt jetzt momentaner Stand nur ein Gerät von der Firma Oppo, das Find. Find 3X 5G Pro. Das kann theoretisch 5G SA. Theoretisch heißt, dass noch ein Software-Update ausgeliefert werden muss. Und das soll noch im April über die Funkschnittstelle Over the Air kommen.
Die nächsten Geräte sind dann die S21-Serie von Samsung. Die können das glücklicherweise auch erst nach einem Software-Update. Das kommt frühestens im Mai, wie Vodafone angekündigt hat. Wie sieht's mit anderen Geräten, die es schon im Markt gibt, aus?
Die große Liga der Apfelbenutzer, das Frischobst aus Cupertino, die müssen sich noch ein bisschen gedulden. Technisch können die Geräte es wohl, zumal in den USA ja 5G SA von T-Mobile USA schon angeboten wird, und da können die Geräte das. In Deutschland weiß es niemand so genau, Telekom müssen wir noch befragen. Es könnte sein, dass ein Software-Update es richtet, es könnte aber auch sein, dass man auf das iPhone 12S oder 13 im Herbst warten muss, bevor man damit spielen kann.
Das ist eigentlich schon ein Trauerspiel, das sich quer durch die 5G-Einführung zieht. Ich kann mich noch erinnern, als 5G vor knapp 2 Jahren in Deutschland gestartet ist, gab es 2 Geräte, eins von Samsung, eins von Huawei. Die konnten beide N78, also 5G auf 3500 MHz, aber sonst nichts. Da dachte man seinerzeit ja noch gar nicht an so Späße wie DSS, die dann erst im vergangenen Jahr kamen, wo man dann tatsächlich wieder neue Endgeräte gebraucht hat. Das heißt, man hat im Sommer, Herbst 2019 hat man seine 5G-Smartphones der ersten Generation gekauft. Und dann kam im März 2020 kam das Samsung Galaxy S20, S20 Plus und S20 Ultra auf den Markt. Boah, die können jetzt alles, was 5G angeht. Da haben die aber dann die Rechnung ohne die Telekom gemacht. Kaum waren die Geräte auf dem Markt, hat die Telekom 5G DSS vorgestellt und angekündigt. Oh, da geht ja wieder nicht alles. Haben wir auch ganz oft auf Teltarif darüber berichtet. Vodafone kam damit auch. O2 wird dieses Jahr folgen. Und in der Tat, man braucht jetzt die Samsung S21-Serie, die jetzt zum Glück auch 5G SA kann. Und die können dann auch bei DSS sämtliche Frequenzkombinationen. Also das ist eigentlich ein Trauerspiel. Wobei man muss ja eins sagen, für den Normalkunden, die Entwarnung 5G NSA wird es bis auf Weiteres weitergeben.
Auf jeden Fall, das NSA-Prinzip, wo der 4G als Unterstützung mitläuft, wird es weiterhin geben. Insofern, wer jetzt noch kein 5G-Gerät hat und sich eins kaufen will, der könnte beispielsweise als Vodafone-Kunde könnte der sich ein Oppo Find X3 5G Pro kaufen und dann das Software-Update abwarten und dann muss er noch in seinem Mobilfunkvertrag der aktuellen Generation noch eine Option 5G SA buchen. Diese Option kostet nichts extra. Die kann man auch wieder abbestellen, wenn sie einem nicht gefällt. Der Vorteil ist, man kann dann mit niedrigeren Pingzeiten Daten übertragen. Der Nachteil ist, die maximale Höchstgeschwindigkeit sinkt von knapp 1 Gigabit pro Sekunde auf, sagen wir mal, 500, 600 Megabit pro Sekunde. Aber das kann man einfach per Option in seinem Tool kann man das abschalten. Wer bei der Telekom 5G SA nutzen will, muss noch ein bisschen Geduld haben. Die werden auch bald kommen. Und auch bei den Freunden von O2 aus München ist mit 5G SA irgendwann zu rechnen. Zu dem vierten Netz können wir leider nichts sagen. Das ist noch sagenumwittert und noch nicht in Betrieb.
Ja, die Telekom hat ja im Prinzip vor einigen Wochen schon einen Testsender in Garching bei München mit 5G SA in Betrieb genommen und hat gemeint, man baut das jetzt bedarfsgerecht aus. Das klang noch gar nicht so nach flächendeckend. Vodafone wiederum habe ich so verstanden, 5G SA soll an jede Station, wo es 5G NSA gibt, ohne dass NSA abgeschaltet wird. Also wird beides im Prinzip überall gleichberechtigt funktionieren. O2 hat zumindest angekündigt, in diesem Jahr mit 5G SA anfangen zu wollen. Mal gucken, wann es tatsächlich soweit ist. Da ist ja der 5G-Ausbau generell noch nicht so weit fortgeschritten. Aber lohnt sich denn tatsächlich jetzt schon für den Normal-User ein 5G SA-Gerät? Oder wäre jetzt vielleicht sowieso gerade erst ein iPhone 12, Samsung Galaxy Note 20 gekauft hat, lohnt sich da der Umstieg schon?
Also wer jetzt gerade ein Gerät gekauft hat, wird das erstmal verdauen wollen. Und da würde ich sagen, jetzt erstmal etwas Geduld und Entspannung, zumal es nicht auszuschließen ist, dass auch schon verkaufte Geräte noch ein Update bekommen. Das weiß momentan noch keiner. Ein Beispiel ist zum Beispiel das iPhone 12. Das konnte am Anfang 5G nur auf einer SIM-Karte. Und mit dem Update auf 14.5, was jetzt wohl im April ausgerollt wird, kann das auch 5G auf zwei SIM-Karten. Und was wohl auch zu gehen scheint, wie die Benutzer draußen berichten, dass das iPhone 12 jetzt Band 3 und Band 1 kombinieren kann, was bisher als unmöglich galt. Von daher denke ich mir, dass da in den Altgeräten durchaus Luft drin sein kann. Aber es hängt auch davon ab, ob der Gerätehersteller Lust hat, so ein Software-Update zu entwickeln, das kostet ja Geld, oder ob der sagt, oh nö, kauft euch ein neues Gerät, was natürlich in dem Fall dann etwas unpraktisch wäre.
Das ist sicherlich richtig. Was hast du generell vom 5G-Ausbau, vom Auftreten, sagen wir mal, wenn es um die 5G-Technologie geht, bei Vodafone für einen Eindruck? Du warst in der Presseveranstaltung auch vergangene Woche mit drin.
Das ist ja die alte Rivalität zwischen Vodafone und Telekom, die da deutlich feststellbar wird, dass halt jeder natürlich der Erste sein möchte und das sorgt natürlich auch ein bisschen Schwung und Belebung in der ganzen Geschichte. Das erste 5G-Netz hat die Telekom eingeschaltet, aber hatte keine Kunden. Das erste 5G-Netz mit Kunden hatte Vodafone. Jetzt hat Vodafone das erste 5G-Netz mit SA. Die Telekom wird in Kürze folgen. Als damals der Mobilfunk 1991 angefangen hat, digital, hat Vodafone für sich reklamiert, die Ersten gewesen zu sein, die da eingeschaltet haben. Die Telekom sagt, nein, sie waren die Ersten, die schon im Sommer 1991 in Stuttgart auf dem Killesberg, ich war anwesend, ihr Netz eingeschaltet haben. Das ist was für die Geschichtsforscher. Man muss einfach ein bisschen Geduld haben.
Was mir so ein bisschen auffällt, wie es schon bei UMTS war, wie es schon bei LTE war, O2 scheint nicht gerade als Vorreiter, wenn es um neue Mobilfunktechnik geht, durchzugehen.
Gut, das haben die ja sozusagen von E-Plus übernommen, dass halt man versucht, Technik möglichst preisgünstig einzukaufen. Und am Anfang ist die Technik teuer, weil neu, und dann wird sie günstiger, wenn sie schon mal in Stückzahlen verkauft wurde. Und O2 ist ja sozusagen das Netz für den preisbewussten Mainstream-Kunden, der nicht unbedingt die allerneueste Technik haben will, sondern er will Technik haben, die funktioniert. Von daher finde ich das nicht so schlimm.
Sicherlich richtig. Und 5G kann momentan ja meiner Ansicht nach seine Stärken noch gar nicht so richtig ausspielen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, für den normalen Kunden reicht LTE völlig aus, wird auch auf Jahre so sein. Was anderes ist halt, wenn, sagen wir mal, Corona doch so ein bisschen eingedämmt ist und es wieder darum geht, Großveranstaltungen mit Mobilfunk auszustatten. Da muss ich sagen, habe ich vor einigen Jahren sogar schon erlebt, also 3-4 Jahre her, dass die LTE-Netze bei 20.000, 30.000 Zuschauern in einem Fußballstadion schon auch mal in die Knie gehen. Auch das 4G-Netz der Telekom seinerzeit. Und da muss man sagen, wird 5G sicherlich für Entlastung sorgen, wird dafür sorgen, dass eben die Performance doch für mehr Kunden am gleichen Ort ausreichen wird. Das ist meiner Ansicht nach für den Normaluser das, was 5G tatsächlich in Zukunft bringen wird.
Das ist auf jeden Fall richtig. Wenn man bedenkt, als der Mobilfunk anfing, da konnte man Textnachrichten verschicken mit 160 Zeichen. Da hat man es dann angefangen mit Plus, Minus, Klammer auf, Klammer zu, so ein paar Icons zu entwickeln. Dann irgendwann kam die MMS, da konnte man bis 300 Kilobyte große Bilder verschicken oder Filmchen. Und heute verschickt man ganze Videos aus dem Stadion, die 100 Megabyte oder 1 Gigabyte oder noch mehr sind. Und wenn da 20.000 Leute im Stadion sitzen und jeder da Livestream überträgt, dann gehen die Netze in die Knie, ist ganz logisch.
Insofern ist das natürlich wirklich für die Zukunft eine feine Sache, die uns 5G natürlich bescheren wird. Die sprechen sogar mittlerweile von 6G. Sollte man nicht erstmal 5G richtig ausbauen, bevor man an die nächste Technik denkt?
Als 2G angefangen hat und dann über UMTS 3G nachgedacht wurde, hieß es damals schon, die sollten wir erst 2G gescheit ausbauen. Dann kam 4G und UMTS war noch lange nicht fertig, dann hieß es, baut er erstmal UMTS fertig, bevor er 4G anfangen. Dann kam 5G und da kann man genauso gut argumentieren, jetzt baut er wenigstens mal Deutschland komplett mit 4G aus. Das ist eine Entwicklung, die wird immer so weitergehen und so alle 10 Jahre, so lehrt die Erfahrung, gibt es einen neuen Standard. Also so ab 2030, wenn wir dann 6G haben. 6G ist dann im Prinzip einfach eine logische Weiterentwicklung. Mehr Bandbreite, mehr Geschwindigkeit, mehr Möglichkeiten. Lassen wir es einfach in Ruhe auf uns zukommen.
Aber eben noch höhere Frequenzen, ist das nicht ein Problem?
300 Gigahertz sind im Gespräch. Das ist in der Tat ein Problem, weil 300 Gigahertz ist noch nicht Licht, aber auch nicht mehr so richtig elektromagnetisch. Da müssen einige Grundlagen noch erforscht werden. Die Unis sind da schon dran, auszuprobieren, was da möglich ist. Die Telekom hat jetzt gerade einen Versuch gemacht bei 100 Gigahertz. Das sind 100.000 Megahertz, ungefähr grob, ja. Weil der Faktor ist nicht 1000, sondern 1024. Aber da haben die festgestellt, es geht schon. Nur wenn in dieser 100 Gigahertz Funkstrecke eine Fliege durchfliegt, kann das schon die Signalqualität beeinflussen. Das muss man einfach wissen. Das heißt, wir werden in Zukunft Sender haben, die wir gar nicht mehr sehen. Straßenlaternen, Begrenzungspfosten, Knöpfe im Boden, alles Mögliche kann Sender sein. Und dann sind solche Sachen wie 6G machbar.
Halt eben dann auch mit, sonst kommen die ganzen Strahlenleute wieder an, mit relativ niedrigen Leistungen, weil weit geht's ja sowieso nicht. Die Physik kriegt man nicht ausgetrickst.
Genau, man muss halt dann einfach gucken, dass man das optimal hinbekommt, zumal ja auch sonst der Stromverbrauch dieser Sendeanlagen irgendwann einen Wert überschreiten würde, wo es dann komisch wird. Also wegen der Strahlenbelastung sollte man sich kein Problem machen, denn die wollen ja Kunden haben, die ihre Rechnung bezahlen. Und wenn die alle den Strahlentod sterben, dann haben die ja nichts davon.
Sicherlich richtig. Kann das für dich eigentlich überraschen, dass Vodafone jetzt vorgeprescht ist und 5G für den 5G SA, muss man sagen, für den Endkunden anbietet?
Nein, gewundert hat es mich nicht. Fakt ist, der Netzausbau 5G in der Fläche ist die Telekom um Lichtjahre voraus. Und Vodafone schafft es, selbst wenn sie jetzt sich anstrengen, gar nicht da einzuholen. Also müssen sie irgendeinen Knüller bringen, der sie sozusagen wieder gefühlt an die Spitze positioniert.
Das könnte 5G SA sein. Ich bin immer gespannt, wie will man das vermarkten? Kann man das am Endverbraucher überhaupt irgendwie vermarkten? Ich meine, 5G hört man überall in der Werbung. Bestes 5G-Netz, tollstes 5G-Netz, schnellstes 5G-Netz. Aber 5G SA, das kapiert der normale Kunde gar nicht. Und wir haben es vorhin beim Test hier in Frankfurt festgestellt, es wird noch nicht mal angezeigt. Also der Netztechniker, der Kollege von Vodafone, der meinte auch, man müsste eigentlich in der Anzeige, so wie es bei 4G ist, 5G plus oder so, irgendwas in der Art müsste man anzeigen. Man sieht es wirklich nicht, ob man auf SA oder NSA eingebucht ist, auch nicht mit diesem Oppo-Gerät. Nun hatten die Kollegen von Vodafone natürlich auch ein Notebook dabei mit entsprechender Messsoftware von Rode und Schwarz, wo es mobile angeschlossen war. Und da konnte man natürlich tatsächlich auch sehen, okay, das ist 5G SA, das ist 5G NSA und im Netmonitor, den es für die Android-Geräte gibt, also der mit Sternraute 4636, Raute, Sternraute, Stern, der zeigt tatsächlich auch an, sind wir auf 5G SA oder 5G NSA eingebucht. Ja, die Kollegen von Qualcomm fahren auch im 10-Minuten-Takt rund um die Vodafone-Basisstation. Also das Thema ist wirklich auch für die Hardware-Hersteller sehr interessant. Könnt ihr mir vorstellen, die haben auch schon funktionierende Mobiles respektive SIM-Karten, mit denen sie 5G SA ausprobieren können.
Ja, richtig. Also ich denke mal, da wird sicher bald eine App geben oder eine Funktion im Gerät, die dann das SA anzeigt. Das sollte ja kein großer Act sein. Wenn der Netzmonitor das kann, kann man das auch in der App an die Oberfläche bringen. Und man wird es auch daran merken, wenn die Pingzeiten so bei 10, 12, 15 Millisekunden liegen, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es SA ist. Unterstellt, man hat ein passendes Gerät und unterstellt, man hat den Tarif gebucht.
Was ich spannend fand, ich hatte parallel mit meinem, man könnte fast sagen, Lichtjahre alten Samsung Galaxy S20 Ultra getestet. Das kann natürlich in Anführungszeichen nur 5G NSA. Ich habe mit diesem Gerät knapp 900 Megabit pro Sekunde erreicht. Ich kenne diese Basisstation hier sehr gut. Das war die erste in Frankfurt, die überhaupt 5G hatte, von allen Netzbetreibern zusammengenommen. Und die lag früher so bei 400-500 Megabit pro Sekunde. Warum kann sie jetzt mehr? Ganz einfach, Vodafone macht hier mittlerweile auch DSS, also sprich, sie machen 5G auf 3500 Megahertz und parallel auf 1800. Und es ist natürlich LTE noch unten drunter mit drei Trägern, die auch noch mithelfen. Und so gesehen ist es eigentlich logisch, dass die hohe Bandbreite zustande kommt. Und jetzt kommt's. 5G SA hatte nur in Anführungszeichen so 400, 450, mal knapp 500 Megabit pro Sekunde. Klingt erstmal enttäuschend. Warum ist SA langsamer als NSA? Eigentlich ist es logisch, weil es fehlt eben LTE als zweiter B-Kanal, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist richtig. Der Trick bei den heutigen Mobilfunkstationen ist ja Carrier Aggregation, CA abgekürzt. Da werden Frequenzen zusammengeklebt und dadurch kann man auch Bandbreite gewinnen. Und das findet ja bei 5G SA Standalone momentan nicht statt. Die stehen ja ganz allein und benutzen nur eine Frequenz. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn 5G sich weiter verbreitet, dass man dann auch mehrere Frequenzen zusammenklebt und Carrier Aggregation betreibt. Und dann gehen die Geschwindigkeiten da auch hoch.
Das hat man ja im Prinzip seitens Vodafone schon angekündigt, 5G SA dann künftig auch auf niedrigeren Frequenzen, wenn man dann auch wieder mehrere Träger zusammenschaltet, ganz klar, hat man mehr Bandbreite zur Verfügung. Insofern ist das eine feine Sache. Wie siehst du die Zukunft von 5G, 3G? Haben wir nur noch wenige Wochen, muss man sagen, bei Telekom und Vodafone, bei O2 noch ein paar Tage länger, wobei selbst O2 jetzt schon Übernahmeangebote macht praktisch für Kunden speziell, die momentan ein reines UMTS-Gerät haben. Sprich 3G können wir uns langsam mal verabschieden, aber LTE haben wir doch noch eine Weile, oder?
LTE ist der momentane Standard und jeder, der ein Handy sich kauft, soll darauf achten, dass es LTE kann. Das ist einfach crucial, wie der Engländer sagt, das ist Pflicht notwendig. Und wenn er sich ein neues Gerät kauft, wird dieses Gerät sicherlich auch 5G können. Und dann wird 4G und 5G gleiten ineinander übergehen, zumal ja 5G im Prinzip ein 4G++ ist. Also von daher ist der Unterschied gar nicht so dramatisch, außer halt mehr Kapazität, mehr Geschwindigkeiten, niedrigere Pingzeiten. Und das wird so ein Prozess sein, der so allmählich gleitend sein wird. Ich denke mir, auch in 10 Jahren werden wir noch 4G haben.
Könnte ich mir auch vorstellen. Haben wir auch in 10 Jahren noch GSM? Darüber haben wir auch kurz mit den Kollegen von Vodafone gesprochen.
Für GSM spricht ein ganz trivialer Grund. In heutigen Autos muss ja dieser elektronische Notruf drin sein, E-Call genannt. Und der kann ja nur 2G und 3G. Da aber 3G jetzt gerade in diesen Tagen, Wochen, Monaten abgeschaltet wird, bleibt ja noch 2G übrig. Das heißt, wenn einer irgendwo gegen den Baum fährt und nichts mehr sagen kann, muss das Auto ja noch auf 2G Alarm schlagen können. Und da ja Autos eine Lebenszeit von 10, 20 Jahren haben, heißt das so viel wie die nächsten 10, 20 Jahre, ist GSM wohl noch irgendwie mandatory, Pflicht. Ist nicht so dramatisch, weil heute kann man das mit Software erschlagen, da braucht man keine extra Hardware mehr dafür. Oder aber man müsste dann halt irgendwann eines Tages sagen, los, liebe Autobesitzer, kommt mal in die Werkstatt, wir rüsten mal schnell ein neues Modul um. Aber ob die Autobesitzer da mitspielen, ist noch eine große Preisfrage.
Das ist natürlich auch Wahnsinn. So lange gibt's ja E-Call eigentlich noch gar nicht, dass man da nicht direkt die neueste Technologie verwendet hat. Eigentlich ein Unding.
Man muss einfach wissen, Autos werden ja 5 oder 10 Jahre lang im Voraus entwickelt. Das heißt, die Autos, die heute unterwegs sind, sind ja im Prinzip technologisch, entwicklungsmäßig schon 5 oder 10 Jahre alt. Deswegen, wenn die Autos, die jetzt auf den Markt kommen, 4G haben, dann ist das ja schon modern.
Das ist richtig. Ja, Henning, da haben wir doch eine runde Geschichte, denke ich. Dann danke ich dir. Und wir werden sicherlich weiter darüber berichten, wie es mit 5G SA bei Telekom und O2 dann irgendwann losgeht. Vodafone, wenn wir sicherlich dann auch nach dem ersten Test noch einen ausführlichen Nachschieben, Testgeräte sollen demnächst verfügbar sein, halt eben auch, wenn die Software abgedatet ist. Und insofern bleibt ein spannendes Thema. Wir werden darüber berichten. Das ist ja ganz klar.
Genau, das werden wir tun. Also bleiben Sie uns gewogen, schauen Sie immer mal wieder rein und dann sind Sie bestens informiert.
Alles klar. Dann bis demnächst. Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.